Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu der Predigtstunde heute. Ich habe eine Predigt heute mitgebracht, die ich ja schon als Kind faszinierend fand und ich sie auch schon als Kind ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe. Und auch jetzt noch immer mit dieser Geschichte das ein oder andere Unverständnis habe. Dennoch, weil ich finde, es ist eine Geschichte, die unheimlichen Wert hat für unsere Zeit, möchte ich das, was mir der Geist Gottes aufgezeigt hat, mit euch teilen. Aber es ist unvollkommen. Das heißt nicht, dass wir heute danach rausgehen und sagen, ja, jetzt habe ich über die Geschichte alles gehört, was es gibt. Nein, ich habe diese Geschichte nur angeschnitten, nur kurz beleuchtet. Das geht noch viel, viel tiefer. Und wer weiß, ob ich vielleicht den einen oder anderen nicht dazu ermuntern kann, selbst diese Geschichte mal an die Hand zu nehmen und zu sagen, was hat denn der Sprecher da alles weggelassen? Was hat der da komplett übersehen? Dass dann der liebe Gott euch selbst diese Schätze auftun möge. Warum gerade diese Geschichte? Weil es ist eine Geschichte mit mindestens 6 bis 7 Superlative. Es ist eine Geschichte, was in der Bibel sonst vorher nie vorkam. Ein Wunder, was niemals bis zu dem Zeitpunkt jemals existiert hatte. Zweite Superlativ. Der Empfänger dieses Wunders wurde plötzlich danach zur Hauptattraktion. Der wurde der Mittelpunkt, richtig, nicht Jesus. Er selbst war dann der Mittelpunkt. Und da habe ich gedacht, hoppla, ist es nicht gefährlich, eine Geschichte zu nehmen, wo nicht Jesus der Mittelpunkt ist? Dritter Superlativ. Noch nie wurde jemand, der ein Wunder bekommen hat, so wahnsinnig geprüft. Gleich im Anschluss danach. Nicht irgendwann, 8 Jahre später, 5 Jahre später, 10 Jahre. Nein, gleich direkt im Anschluss begann seine Prüfung. Vierte Superlativ. Noch niemals hat Jesus von einem, um das Wunder überhaupt auszuführen, sowas verlangt. Fünfte Superlativ. Dieses Wunder hat es möglich gemacht, dass sich Pharisäer untereinander plötzlich gespalten haben. Hören wir sonst bei Jesu Predigten, dass sie uneins waren. Aber hier geht es um ein Wunder, noch um keine Predigt. Und noch nie hat Jesus den Empfänger des Wunders danach, nicht davor, danach gefragt, glaubst du an den Sohn Gottes? Moment mal, ist es nicht ein Witz? Wir haben doch ein Wunder erfüllt es und danach, die Geschichte ist schon vorbei, kommt Jesus und sagt, glaubst du an den Sohn Gottes? Wer weiß, um wessen Geschichte es geht? Sehr gut, sehr gut. Das ist der blindgeborene aus Johannes Kapitel 9. Schwester Weiz setzt bei dieser Geschichte noch eins drauf, wie sie auf das kommt, weiß ich nicht. Sie sagt, noch nie wurde Jesus bewusst wie dort, dass seine Worte und Taten so unterschiedliche Reaktionen hervorgebracht haben. Gut, ich lade euch ein, mit mir nochmal niederzuknien. Und wenn jemand denkt, vielleicht er kennt die Geschichte schon auswendig, möge ich trotzdem einladen zuzuhören. Wer weiß, ob vielleicht nicht das ein oder andere heute Neue dabei ist. Und wir wollen Gott bitten, dass er mit seinem Geist mit uns ist. Lieber Vater im Himmel, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir an deinem Sabbat gemeinschaftlich vor dich treten dürfen. Wir danken dir, lieber Vater, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, der für uns gemacht worden ist. Du möchtest uns segnen, du möchtest ganz besondere Gemeinschaft an diesem Tag mit uns haben. Lieber Vater, wir danken dir dafür. Wir laden dich jetzt ein, sei du bei uns, mach unser Herz auf durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und diese Verheißung wollen wir jetzt in Anspruch nehmen. Und ich bitte dich, helfe mir, lass, dass ich dir nicht im Weg stehe. Hab Lob und Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. Bevor wir anfangen, immer das Wichtigste zuerst. Warum steht denn eine Geschichte eigentlich überhaupt da? Was ist der Sinn dieser Geschichte? Ich denke, das dürfen wir uns bei jedem Wort Gottes fragen. Was will Gott dir oder mir damit sagen? Was war die Intention dahinter, es aufschreiben zu lassen? Und gerade beim Johannesevangelium haben wir so einen wunderbaren Text, der uns aufzeigt, warum dieses Johannesevangelium so ganz anders ist wie die anderen Evangelien. Wir haben dort Johannes Kapitel 20, den Text, den ihr alle kennt, Vers 30 und 31. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber, Achtung, jetzt kommt's, jetzt will mir Gott was sagen. Diese, die hier im Johannesevangelium gestehen, die stehen da drin, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also die Geschichte vom Blindgeborenen soll dir und mir aufzeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass wir an den Sohn Gottes was sollen? Glauben sollen. Hier hatte ich schon als Kind ein Problem. Ein Blindgeborener soll mir dabei helfen. Ich hatte da Probleme als Kind, als Jugendlicher. Gehen wir zu dem Zusammenhang. Und ich glaube, das wird für den einen oder anderen neu sein, weil viele fangen die Geschichte mit Johannes Kapitel 9 bei Vers 1 an. Aber das Traurige ist, es beginnt vorher. Jesus zeigte in Kapitel 7 und 8 den Einfluss des Heiligen Geistes auf, wenn man ihn annimmt, was dann passiert, was dann für ein Leben ist. Aber er zeigte auch auf, dass er der Sohn Gottes selbst ist. Und was machten die Pharisäer dann? Achtung, jetzt kommt was, was nicht oft bei den Evangelien drin steht. Sie wollen ihn töten, aber nicht wollen hier. Das lesen wir oft, oder? Im Geheimen dachten sie, wie können wir ihn um die Ecke bringen? Sondern sie beginnen schon. Und Achtung, jetzt kommt kein Engel, sondern Jesus geht selbst die Flucht an. Jesus geht aus dem Tempel raus, um gerettet zu werden. Ich weiß, ich verlasse jetzt vielleicht wieder den einen oder anderen hier, aber das steht drin. Gibt es sowas? Du gehst aus dem Tempel raus, um gerettet zu sein? Normalerweise rennt man doch, wenn Krieg ist oder wenn Leid ist, gerade in den Tempel hinein und zündet eine Kerze an oder egal was, um Gott nahe zu sein. Hier ist genau anders. Jesus muss, um am Leben zu bleiben, vom Tempel weg. Und als er weggeht, die Szene von dort verlässt, kommt gleich Kapitel 9, Vers 1. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Wer denkt, sowas kommt doch öfter vor? Ja, blinde Heilungen haben wir öfter in der Bibel, aber einen Blindgeborenen noch nicht. Wer es nicht glaubt, kann es lesen, Vers 32, gleiches Kapitel. Von Anbeginn an hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen öffnete. Also anscheinend hat das Volk einen Unterschied gemacht, ob du blind bist oder ob du blind geboren bist. Mit anderen Worten, wenn du irgendwann mal im Alter blind geworden bist, ist das Wunder anscheinend eine tolle Sache, aber nicht zu vergleichen mit jemand, der noch nie sehen konnte. Und interessant, bei der Auferstehung von Lazarus kurz zuvor hatten Menschen im Geheimen über diesen Jesus gelästert. Können wir ganz kurz nachschauen, nur damit ihr seht, was diese Heilung vom Blindgeborenen für die anderen für Auswirkung hatte. Kapitel 11, Vers 37, ist nicht unser Thema, wir streifen es nur ganz kurz. Wir nehmen Vers 36 noch mit. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Aber einige von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden damals öffnete, nicht auch machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Merken wir, was ein Wunder eines Blindgeborenen für einen Stellenwert von der Wunderqualität, möchte ich es jetzt mal nennen, hatte. Gehen zu Kapitel 9 wieder zurück. Alles beginnt damit, dass Jesus diesen Blindgeborenen sieht. Interessant ist, dass Jesus aber nicht die Initiative ergreift. Das ist das Traurige, oder? Wir denken gleich, es ging gleich los mit dem Wunder. Nein, wer ergreift die Initiative? Es sind die Jünger Jesu. Denn für sie ist es ein theologisches Wirrwarr. Sie verstehen ihre eigene Logik nicht. Und so kommen sie gleich zu Jesus und sagen, und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Wenn einer im Laufe der Zeit blind wird, es war damals für ihre Theologie ganz einfach, dann hast du gesündigt und die Strafe geschieht dir gescheit recht. Aber bei einem Blindgeborenen, da war ihre Theologie ein bisschen, wie nennt man das, löchrige Zisterne. Denn wie kann jemand selbst gesündigt haben, wenn er doch schon blind geboren wurde? Merken wir. Und woher nahmen sie eigentlich diese Theologie? Merken wir. Wenn du Halbwahrheiten nimmst oder eine Wahrheit nimmst und verdrehst sie, sie ist schlimmer wie jegliche Unwahrheit, die mit Wahrheit nicht mal im Entferntesten was zu tun hat. Man müsste eigentlich denken, eine Wahrheit, die so nur ein bisschen verdreht ist, ist nicht ganz so schlimm. Nein, sie wird am schlimmsten. Denn sie benutzen 2. Mose 20, Vers 5 für diesen Text. Das zweite Gebot. Und wir auch hier müssen wir sagen, dass Satan leider eine grausame Arbeit verrichtet hat. Menschen, denen plötzlich Leid zustößt, es willkürlich von Gott angesehen wurde. Können wir das vorstellen? Also, es ist schon schlimm genug, dass derjenige selbst dieses Leid bekommt. Aber dann noch von der eigenen Verwandtschaft, von der eigenen Religion, von der Synagoge, von dem ganzen religiösen Umfeld auch noch mit dem Finger auf dich zu zeigen und sagen, geschieht dir auch recht? Können wir das nur ansatzweise vorstellen? Was für ein Charakter Gottes, das Volk Gottes. Achtung, die Römer haben hier gar nichts zu tun damit. Das ist das Volk Gottes. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich oft erlebt in meinem Leben, wo ich auch im Geheimen Satan auf den Leim gegangen bin und gefragt habe, warum muss diese Schwester X oder der Bruder Y so leiden? Gibt es da irgendwas? Ist da irgendwas im Geheimen? Bis ich merkte, Satan hat dich selbst in der Kontrolle bei dieser Lehre. Und ja, es stimmt, manchmal passieren auch Dinge als Folge davon. Aber wer ist denn der Urheber der Sünde? Von wem kommt denn alles Leid? Es ist von Satan selbst. Nur ein bisschen leicht umgewandelt. Damit hat aber Satan noch einen Weg geschaffen. Er hat so es möglich gemacht, dass die Juden Jesus komplett verwarfen. Mit so einer Halbwahrheit. Mit einer Wahrheit, die nur ein bisschen umgedreht wird, konnte Jesaja 53, Vers 3 und 4 überhaupt möglich gemacht werden. Können wir es mal lesen? Jesaja 53. Ihr kennt den Text auswendig, das ist auch gut so. Aber muss ich es trotzdem aus der Zunge zergehen lassen. Jesaja 53, 3 und 4. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und jetzt kommt's, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Was hatten die Pharisäer gerufen am Kreuz? Soll ihm doch sein Vater helfen, zu dem hat er sich doch während der ganzen Zeit doch bekannt. Schau mal, wie er da ist. Merk mir. Damit aber das nicht geschieht, Geschwister, hat eigentlich Gott eine Vorkehrung getroffen. Welche Geschichte gibt es in der Bibel, die eigentlich genau diese Wahrheit, die verdreht wurde, komplett entgegengeht? Bei welcher Geschichte weiß, sieht man am meisten, wer hinter Leid, Zerstörung steht? Hiob, ganz deutlich aufgeschrieben, um genau diese verdrehte Wahrheit ins rechte Licht zu rücken. Damit eben niemand den Sohn Gottes verwirft oder aufgrund seiner Leiden und Schmerzen denkt, ja, der ist ja von Gott gestraft, schau mal. Dann habe ich mir überlegt, ja, aber lieber Gott, Hiob ist schon so eine alte Geschichte. Und weil diese Geschichte so einzigartig ist, ist kein Witz, habe ich selbst von Glaubensrichtungen gehört, das ist kein Witz, die sagen, du weißt du das nicht, Dominik? Hiob ist nur ein Bild. Es hat Hiob nie gegeben. Hiob ist einfach nur ein Bild, um dir was zu zeigen. Ich war sprachlos, Geschwister, als mir das jemand so sagte. Eigentlich hätte sofort von mir kommen müssen, Hesekiel, was sagt's dort? Und selbst wenn ein Hiob dort wäre, er könnte niemanden außer sich selbst retten. Geht man so mit einem Namen um, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt? Aber merken wir, wie Menschen manchmal Geschichten gar nicht für wörtlich mehr nehmen. Die verlassen es schon, die sind schon nur auf der Bildebene. Ups! Und dann habe ich gedacht, hoppla, es gab aber doch noch was, wo Jesus vorher, ich weiß allerdings nicht, verzeiht mir, wie viele Monate bevor Johannes 9 kam, das passiert ist. Da war sowas Ähnliches wieder. Lukas Kapitel 13. Ist nicht unsere Geschichte, ich will nur aufzeigen. Zu dieser Zeit waren einige zugegen, Vers 1, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr etwa, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Der Zusammenhang war deutlich. Pontius Pilatus hat Maßnahmen ergriffen. Ich weiß nicht genau warum, wieso. Irgendwas hat ihm nicht gepasst. Und er hat gesagt, ab jetzt wird es so und so passieren. Und das hat dem Volk Gottes überhaupt nicht geschmeckt. Da gab es Ärgernis. Und wie hat das Volk Gottes reagiert? Mit einem Aufstand. Und somit haben die römischen Soldaten nicht nur den Aufstand niedergemetzelt, sondern sind in den Tempel rein und haben Menschen beim Opfern dem Tode geopfert. Und dann ging man zu Jesus, berichtet es ihm gleich und wollte natürlich von Jesus hören, dass sie ja nur das bekommen, was sie verdient haben. Jetzt merken wir auch das Schöne an dieser Irrlehre. Denn wenn du gesund bist oder wenn du nicht der Betroffene bist, was bedeutet denn das? Dass du keine Sünde getan hast. Merken wir, das ist das Schöne an dieser Irrlehre. Wenn es den anderen trifft, nur mich nicht, dann bin ich auf der richtigen Seite. Jesus wehrte dem ganz besonders ab. Gehen wir weiter zu Johannes 9. Ich kann es manchmal wirklich nicht glauben, dass auch die eigenen Jünger eigentlich das, was Jesus immer ihnen gesagt hat, wir können es nachlesen in Lukas 6, man soll nicht richten, dass sie hier gleich anfangen. Wer hat gesündigt? Wen können wir verurteilen? Aber Jesus sagt doch selber in Lukas Kapitel 4, warum er eigentlich doch da ist. Das kannten sie ja, sein gut bekannter Text, Lukas Kapitel 4, Vers 18. Er kommt aus dem Jesaja 61, ihr kennt ihn. Der Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Was soll ich machen? Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen werden. Mit anderen Worten, die Jünger hätten kommen sollen, hätten sagen müssen, Jesus, wir bleiben hier stehen. Hier ist dein Auftrag. Mach ihn bitte gesund. Kann es sein, dass das Volk Gottes manchmal andere kritisieren möchte, anstatt zur Heilung bringen will? Jesus antwortet in Vers 3, ihr kennt es. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Und hier hatte ich als Kind ein Problem. Ich habe gesagt, lieber Gott, ganz ehrlich, aber wenn ich jetzt, wenn das die adventistische Auslegung ist, der Typ ist blind, damit du irgendwann in den 3,5 Jahren zu ihm kommst, so machst und er sehnt. Ey, klasse, keine Frage. Aber bitte nimm nicht mich. Ich möchte nicht 30 Jahre blind sein, damit du dann kommst und mir dann das Augenlicht gibst und dann sagst, das war das Werk Gottes. Dann mach bitte das Werk Gottes an jemand anderem, aber bitte nicht an mir. Denn ich möchte nicht, wenn das alles ist. Ich habe da als Kind Probleme gehabt. Aber es ist die adventistische Auslegung damals, ist mir so berichtet geworden. Bis ich begriffen habe, hoppla, hier geht es um viel, viel mehr, als nur, dass du wieder sehen kannst. Denn ich habe dann mal nachgeguckt, was heißt denn das, dass das Werk Gottes offenbar wird? Wo kommt denn das Wort Werk Gottes denn vor? Johannes Kapitel 6. Vers 6, Vers 28 und 29, da sprachen sie zu Jesus, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies aber ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also dieser Blindgeborene, da ging es gar nicht nur um die Heilung der Augen, sondern an diesem Blindgeborenen sollst du und ich auch merken, wie man zu dem Sohn Gottes kommt und glaubt. Das heißt, er wird wirklich sehend, aber jetzt beginnt das Werk Gottes erst. Er wird auch geistig sehend. Und an seinem Beispiel werden Menschen erkennen, wie man an den Sohn Gottes glaubt. Ich denke an eine berühmte Geschichte, ist aber nicht in der Adventgemeinde passiert, sondern bei Protestanten, wo ein 10-jähriges Mädchen einen stadtbekannten Notar. Sie haben in einem Dorf gelebt, da gab es nur einen Notar und der war natürlich einer der größten von dem hier, klar. Und er hat sich einladen lassen und ist dann mit zu diesem Gottesdienst gegangen. Ich glaube, sonntags war damals ihr Gottesdienst. Und der Notar hockt sich hin, war ein bisschen zurückhaltend, ist nicht gleich in die erste Reihe gegangen, obwohl er natürlich dachte, ich bin eh hier der Reichste, ich gebe wahrscheinlich am meisten Gaben hinein, aber ich gehe nicht in die erste Reihe, ich gehe ein bisschen zu diesem Mädchen, das mich eingeladen hat. Achtung, ist ein 10-jähriges Mädchen, ist kein Witz. Und der Notar sagt zu diesem 10-jährigen Mädchen, weißt du, was komisch ist? Du bringst mich hierher zu einem Gottesdienst. Ist es nicht komisch, dass dieser Gott, wo du mich einlädst, dass ich zu ihm hingehen soll, deine Behinderung nicht verhindern konnte? Das 10-jährige Mädchen war sehr, sehr behindert. Doch die Antwort von diesem 10-jährigen Mädchen hat den Notar umgehaut wie noch eins. Und das 10-jährige Mädchen sagt, wissen Sie was, mein Herr? Wenn ich diese Behinderung nicht hätte, hätte Gott mich nicht selber gefunden. Und ich hätte sie auch nicht hier einladen können. Kann man manchmal nicht glauben, was Gott durch 10-Jährige machen kann. Gut. Wir gehen weiter. Was ist es denn, was ich aus dieser Geschichte denn lernen darf? Wir haben hier noch den Vers 5, damit auch jeder sieht, dass Kapitel 9 eine Anwendung von Kapitel 8 ist, damit nicht jemand sagt, naja, gut, das eine Kapitel hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir wissen, dass Jesus in Kapitel 8 spricht, dass er das Licht der Welt ist. Hier kommt ganz deutlich Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also wieder gleiche Parallele. An dieser Geschichte kannst du und ich lernen, was es bedeutet, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und jetzt kommt das Unfassbare. Vers 6. Jesus spuckt. Jesus spuckt auf die Erde und bereitet einen Teig aus seinem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, gehe hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Wenn du noch nie was gesehen hast, wenn du zig Gelder investiert hast an Ärzte, alles fehl am Platz, und dann hörst du, wie jemand macht und spuckt auf den Boden. Schon mal nachgedacht, warum diese Variante Jesus benutzt? Ich habe mal nachgeguckt, wann hat Jesus denn mit seinem Speichel Leute geheilt? Gibt nur noch zwei Geschichten. Markus 7 und Markus 8. Bei dem einen ist es wieder, was für ein Zufall, ein Blinde, aber Achtung, kein Blindgeborener, ein Blinde. Bei der anderen Geschichte ist es ein Taubstumme. Doch bei beiden Geschichten haben wir eine Parallele. Jesus nimmt sie von den Menschen, die ihn hinbringen und sagen, da guck mal, bitte heilen. Jesus sagt, okay, komm mal her und rennt von denen vom Dorf weg. Also er geht nicht und macht es gleich, sondern er sagt, komm, geht weg, verlässt das Dorf und außerhalb des Dorfes kommt die Heilung. Ja, mit seinem Speichel. Bei dieser Geschichte heilt Jesus diesen Mann nicht sofort. Wir haben noch eine Geschichte von den 10 Aussätzigen, wo Jesus nicht sofort heilt. Wo Jesus sagt, geht zu den Pharisäern und gibt die Opfer. Aber da waren es 10, da ist es noch einfacher, oder? Im gemeinsamen Gleichschritt zu gehen. Und vor allem, Achtung, die Aussätzigen waren ja nicht behindert. Sie waren nicht gehbehindert. Aber du sagst zu einem Blinden, dass er mindestens 1,5 Kilometer gehen soll zu einem Teich, wo noch Wasser ist, wo man reinfallen kann. Es ist unmöglich, dass du zu einem Blinden sagst, geh mal. Aber nicht eine Sekunde gehen wie beim Gichtbrüchigen, wo Jesus noch eine Sekunde von dir weg ist und sagt, komm, steh auf, nimm dein Bett. Wo du sagst, Mensch, derjenige, der mir das Angebot macht, der ist noch im Raum. Wenn es nicht klappt, kann ich vielleicht noch sagen, hilf mir, Herr Jesus ist gar nicht mehr da. Wenn ich zu meinen Freunden sagen würde, komm, wir sagen zum Blindgeborenen, er kann sich von mir 5 Euro verdienen, er soll 1 Kilometer bitte weggehen und dort in der Bäckerei, dort wird man ihm von mir aus 5 Euro geben. Ja, meine Freunde würden sagen, Moment mal, das kannst du doch von einem Blinden nicht erwarten. Ja, der muss sich so rantasten, der wird es vielleicht irgendwann mal gelernt haben durch Gehör, aber weißt du, wie lang der braucht, wie gefährlich das ist, dass der da ankommt? Merken die? Sowas hat Jesus noch nie von einem erwartet. Noch nie. Die meisten Wunder passieren sofort und die, die nicht sofort passiert sind, die waren zumindest in der Lage, es zu tun, so wie die Aussätzigen, die konnten gehen. Hier erwartet Jesus von jemandem, dass er zu einem Teich geht, der selbst blind ist. Die nächste Sache, die mich verblüfft, warum der Teich Siloah? Es gibt in Jerusalem so viele Teiche. Warum Siloah? Und warum nimmt sich Johannes Zeit, mir in der Geschichte zu erklären, was der Teich in aller Welt auf Deutsch bedeutet? Ich sage es jetzt mal mit meinen widerlichen Worten. Das ist mir total egal, was der bedeutet. Oder vielleicht doch nicht egal? Wo kommt denn Siloah vor? Auch wieder. Kapitel 7, 8. Was hat man da genommen beim Laubhüttenfest? Was war Tradition immer? Dass die Pharisäer und Schriftgelehrten und Tempeldiener das Wasser nahmen vom Teich Siloah. Wohin gingen damit? Nach Jerusalem, ist ja eh nicht weit, zum Tempel. Und was hat dieses versinnbildet, dieses in Anführungsstrichen heilige Wasser? Es sollte mich daran erinnern, wie ich in der Wüste Wasser bekommen habe aus dem Fels. Das war diese Zeremonie. Gesandte. Kann es sein, dass Siloah ein Bild für Jesus ist? Und dass dieses Bild für Jesus der Blindgeborene weiterführt? Denn jetzt wird er zum Gesandten. Aber Siloah kommt noch wo vor, Geschwister. Jesaja Kapitel 8. Kann mich leider zeithalber nicht genau da festlegen. Aber wenn ihr kurz Jesaja Kapitel 8 aufschlägt. Eine fürchterliche Situation zur Zeit Ahas. Die Aramäer und das Nordreich wollen sich verbünden, um gegen das Südreich zu kämpfen. Und Ahas hat natürlich Angst wie nun mal was. Und man kann es gar nicht sagen, es ist auch wieder so eine Geschichte der Superlative. Gott sagt ihm durch Jesaja in Vers 4, Jesaja Kapitel 7, Vers 4, sage ihm, hüte dich und halte dich ruhig. Hab keine Angst. Die zwei sind nur ein Stummel, die sind bald nimmer da. Ahas. Die sind bald nimmer da. Und weil du nicht glaubst, mache ich dir hier ein Angebot. Er bittet dir was, was du willst. Es wird geschehen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, was Gott da macht. Wer es mir nicht glaubt, ich kann es selbst nicht glauben, kann es nachlesen in Vers 5 und 6. Allerdings in Vers 9 muss er sagen, wenn du nicht glaubst, bleibst du auch nicht. Aber wie ist der Mensch? Ahas lächelt und sagt, es ist nicht nötig. Brauch kein Wunder von Gott. Danke, Jesaja. Geh wieder zurück. Weil er hat sich auf menschliche Sicherheit verlassen. Er hat im Geheimen einen Pakt mit den Assyrern getroffen. Hat sie um Hilfe gebeten. Lieber Waffengewalt als Gottes Ruhe und Stille. Und genau dieses Bild kommt jetzt plötzlich in Jesaja 8, Vers 5 und 6 vor. Und der Herr fuhr fort, weiter mit mir zu reden, weil dieses Volk das Wasser von Siloah verworfen hat, das doch still und leise dahin fließt. Aber Freude hat an Rezin und dem Sohn Remalia. Darum siehe, lässt der Herr das mächtige und große Wasser des Stromes über sie heraufsteigen, den König von Assur mit all seiner Herrlichkeit. Also genau den, den er um Hilfe bittet, den wird er am Schluss zu seiner Vernichtung bringen. Aber das stille Wasser von Siloah, diese überzeugende Botschaft, die gute Botschaft, abgelehnt. Wollte man die Römer nicht auch lieber mit Waffengewalt niederrungen, anstatt mit Liebe und Ruhe, mit einer liebenden Botschaft, Merken wir, was Siloa alles bedeutet. Es muss anscheinend eine Quelle sein, die du vielleicht gar nicht gehört hast, weil es so still und leise floss. Jetzt kommen wir zu Kapitel 9, Vers 8. Die Ersten, die es mitbekommen, dass hier was passiert ist, sind die Nachbarn. Es ist nicht so im Leben, wenn du dich veränderst. Der Erste, der es mitbekommt, ist der Mensch, der mit dir in unmittelbarer Nähe zusammenlebt. Die Nachbarn. Doch die Nachbarn waren sich auch uneins. Wussten nicht, ist er's nett? Und er gibt Zeugnis. Der Blindgeborene gibt Zeugnis. Aber was für ein Zeugnis kannst du denn geben, wenn du nichts weißt? Wie oft hat er denn Jesus gesehen? Kein einziges Mal. Denn das Wunder hat sich erst bewahrheitet, da war Jesus schon wieder längst weg. Merk mir, wie wichtig das ist für unsere Zeit. Denn Jesu Wort ist das gleiche, als wenn er dich berührt. Er muss nicht neben deinem Stuhl sitzen, um dich zu berühren, sondern sein Wort ist es. Der Blindgeborene gibt nur das weiter, was er weiß, und zwar die Erfahrung, die er mit diesem Menschen getan hat. Das gibt er weiter. Er hätte sich aber auch entscheiden können zu sagen, du, all die Jahre war ich immer der Depp. All die Jahre war ich immer der Böse. Ich habe immer nur gehört, du hast gesündigt oder deine Eltern. Du hast gesündigt oder deine Eltern. All die Jahre. Soll ich jetzt wirklich sagen, dass dieser Jesus mir geholfen hat? Ich habe irgendwas gehört, gesehen habe ich den ja nie, aber ich habe irgendwas gehört, dass nicht alle auf seiner Seite sind. Da gibt es Meinungsverschiedenheit bei diesem Jesus. Soll ich mich jetzt wieder in die Nesseln setzen? Aber er hat es getan. Die Geschichte geht weiter, wo sein Glaube weiter wächst. Wir gehen zu Vers 15. Als es den Nachbarn zu bunt war, brachten sie ihn zu den Pharisäern. Die sollen das Ganze jetzt erledigen. Die sollen nach dem wirklichen Sinn forschen. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie bist du denn sehend geworden? Er aber sprach zu ihnen, er legte ein Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Sie sagten nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Jetzt ist schon anstrengender, denn jetzt wirst du verhört. Bei den Nachbarn war es noch ein bisschen einfacher, Meinung gegen Meinung. Aber jetzt wirst du verhört. Jetzt hat deine Aussage, die du jetzt triffst, auch Konsequenzen. Was bei den Nachbarn noch nicht der Fall ist. Dieser Blindgeborene, Klammer auf, der noch nie eine Bibelstunde von Jesus gehört hat, der Jesus noch nie gesehen hat, der jahrelang nur immer gehört hat, dass ich an allem schuld bin oder meine Mama oder mein Papa, Klammer zu. Das war dieser Blindgeborene. Er sprach, er ist ein Prophet. Jetzt, der nächste Vers ist so grausam. Ich frage mich bis heute, habe ich als Kind nicht verstanden, verstehe ich immer noch nicht. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden ist. Ich verstehe, wenn ein Wunder passiert, wo ich nicht dabei war, dass du dann sagst, nehme ich dir nicht ab. Aber ich verstehe nicht, wenn du siehst, wenn du all die Jahre gesehen hast, dass der da gebettelt hat und jetzt steht er vor dir und sieht. Und du sagst immer noch, ich glaub's nicht. Merken wir, was Verhörungstaktiken ausmachen? Wie du jemanden in die Enge treibst? Was du für falsche Beweise vorbringst? Hat sich nicht nur die CIA angemaßt, das ist Deutsche Demokratische Republik, kann da ein Lied davon singen. Aber dass das dann so zu was führt, ist für mich, ja. Letztendlich ließen sie seine Eltern holen. Ja, die Eltern, die auch Tag ein, Tag aus was gehört haben? Du oder dein Kind suchst dir aus. Sie sollen jetzt bei der Aufklärung mithelfen. Jetzt müsste man sagen, okay, wenn es der Nachbar vielleicht nicht weiß, wenn es der Nachbar vielleicht nicht wahrhaben will, aber doch die eigene Mama, oder? Der eigene Papa, oder? Also dem machst du nichts vor, denn der war dabei, als du geboren wurdest. Der hat diese abscheuliche Diagnose gleich von Anfang an mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Blindgeborene sich gefreut hat im ersten Moment, dass er wenigstens jemand hat auf seiner Seite, oder? Dass wenigstens seine Mama und sein Papa kommen dürfen. Aber auch bei ihnen Fehlanzeige. Warum? Die Bibel nennt uns auch hier den Grund, warum die Eltern nicht Partei für ihren Jungen ergreifen. Ihr kennt es. Vers 22. Dies aber sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Geschwister, hier nehme ich euch jetzt alle ins Boot. Was dieser Text bedeutet, versteht von euch keiner. Auch ich nicht. Weil wenn ich heute den Text in der Adventgemeinde lese, was passiert dann? Die eine Hälfte sagt, na und? Dann gehe ich halt 30 Tage nicht am Sabbat in Gottesdienst. Ich sehe euch sowieso nur am Sabbat. Ja, pfeif auf die vier Sabbate. Sehen wir uns in 5 Wochen wieder. Die haben doch Gemeinschaft, Religion, Anbetung ganz anders gemacht wie wir. Für die war das zentrale Leben die Synagoge. Du konntest keine Beschneidung mehr in deinem Haus durchführen. Jetzt könnten wir bei den Eltern sagen, brauche ich auch nicht, weil wir sind schon zu alt. Du konntest keine Totenklage in deinem Haus durchführen. Jetzt stell dir vor, die Oma, der Opa. Aber auch da kann man noch sagen, es sind nur 30 Tage, danach habe ich Chance zur Reue. Da wird schon nichts passieren, die Oma ist gut beieinander, der Papa auch. Und der Blindgeborene ist ja jetzt wieder sehend, da wird schon nichts passieren, 30 Tage lang. Aber die Schande, die war um ein Vielfaches höher, bis das, was sie jetzt erlebt hatten. Zu hören, dass man ein Sünder ist und zu Recht einen blinden Jungen hat, war dagegen noch ganz milde, wenn plötzlich jemand auf der Straßenseite dich meidet, dir keinen guten Tag mehr an die Hand gibt, du vielleicht auch keinen Auftrag mehr bekommst, vielleicht kein Geschäft machen kannst, keine Arbeit machen kannst. Vielleicht klingelt es jetzt bei dem einen oder anderen schon im Kopf, was die Geschichte mit uns heute zu tun hat. Gibt es sowas auch am Ende der Zeit, wo ich mich vielleicht entscheiden muss, ob ich noch wo kaufen kann oder nicht? Vielleicht merken wir jetzt so die Parallelen. Ein Blindgeborener, der Jesus nie gesehen hat. Hast du Jesus schon mal gesehen? Ich nicht, weil ich 2000 nach ihm geboren bin. Ich habe hören und erlebt. Gesehen. Nein, weil ich 2000 Jahre danach auf die Welt gekommen bin. Deswegen Blindgeborener. Wie begann sein Glaube? Nur mit erstmal Gehorsam, auch wenn man das unmöglich findet. 1 Kilometer. Das, was Jesus sagt, einfach hat er es gemacht. Ich weiß nicht, wie lange, ich würde ihn gerne fragen, wie lange hast du ihn gebraucht für diese 1,5 Kilometer? Hat dir da jemand geholfen? Hast du jemand gefragt, ob er dir an die Hand nimmt? Wie hast du es mit dem Wasser gemacht? Weil vielleicht fällt es dir nein. Er hat einfach das gemacht, was ihm Jesus gesagt hat. Gehorsam. Und danach hat er das, was er erlebt hat, bezeugt. Und danach stand er ganz alleine. Deine eigene Mama, dein eigener Papa schieben den Ball zu dir zurück und lassen dich ganz alleine. Kann es sein, dass am Ende der Zeit du auch vielleicht ganz alleine für Jesus stehen musst oder gegen Jesus stehen musst? Dass vielleicht dein Glaubensbruder oder der dir sogar Bibelstunden gegeben hat, vielleicht sogar noch dich allein lässt? Vielleicht hast du gedacht, ich muss der beste Theologe werden, um dort bestehen zu können. Habe ich auch gedacht. Aber mit dem Blindgeborenen rein aus der Theologie, glaube ich, schaffen wir es alle noch. Aber schaffen wir es auch mit seinem Glauben? Wir kennen, wie es weitergeht. Den Pharisäern wird es zu bunt. Sie merken, okay, wir können ihn jetzt nicht runterbringen, also probieren wir es mit Theologie. Sie fangen an mit Mose. Und dieser Blindgeborene, der kannte wahrscheinlich nicht viel, aber er kannte einen Text aus den Sprüchen. Sprüche, ist das jetzt was, wo man sagt, boah, ey, du hast mir jetzt da, oder Sprüche eher so eine Weisheit, wo man sagt, Aber er bringt einen Sprüchetext, Sprüche Kapitel 15, Vers 29. Vielleicht können wir den mal kurz aufschlagen. Sprüche Kapitel 15, Vers 29. Da sagt der Salomo, fern ist der Herr von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er. Also dieser Blindgeborene hat gesagt, stopp mal, wenn das alles stimmt, was ihr Pharisäer über diesen Jesus sagt, dass er ein Gesetzesbrecher ist. Wie kann dann er bitte von Gott sowas bekommen haben? Denn Gott hört die Sünder nicht. Und das sagt er ihnen. Vers 31. Achtung, da nennt er auch nicht, ich weiß, dass man sagen kann, es wäre seine Auslegung, sondern er sagt, wir wissen. Also damit nimmt er die Pharisäer mit rein. Mit anderen Worten, er sagt, das habe ich selbst von euch mal gehört. Oder wollt ihr auch gegen den Bibeltext verstoßen? Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Dieser Blindgeborene geht einen Schritt weiter in seinem Glauben. kennt Vers 28. Als sie ihn aber schmähten, weil er sich bekannt hat, dass er sein Jünger werden möchte. Das ist der nächste Glaubensschritt von diesem Blindgeborenen, dass er öffentlich bekennt, und zwar zu Leuten, wo man denkt, zu denen hättest du es vielleicht nicht bekennen sollen, es hättest im Stillen für dich behalten sollen, hat er aber nicht. Nächster Glaubenspunkt, er erstellt seine Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat, und bringt sie mit der Bibel in Einklang. Und dann handelt er. Auch gegen Menschen, die weit, weit besseres Bibelverständnis haben wie er, keine Frage. Aber er gemerkt hat, sein Wunder ist mit der Schrift zu erklären. Sein Wunder ist nicht gegen die Schrift, sondern mit der Schrift vereinbar. Er hätte ja gern gesagt, dass Jesus doch nur aus diesem Grund gekommen ist. Das war ja sein Auftrag, uns Menschen zu erlösen, uns Menschen erstmal körperlich zu heilen, damit wir geistig geheilt werden. Aber wahrscheinlich hatte er so viel Verständnis noch nicht mal. Es war schon viel zu viel Theologie. Aber diesen Sprüchetext, den kannte er. Jetzt lesen wir die schrecklichen Sätze in Vers 34, nur damit wir hier erkennen, wie sehr man einen Blindgeborenen und seine Eltern niedergemacht hat. Als die Pharisäer nicht weiter wussten, sagten ihnen, du bist ganz in Sünden geboren. Merken wir, wie sie ihn jahrelang verachtet haben, ihn und seine Eltern. Und jetzt bringen sie es ihm direkt ins Gesicht, du bist in Sünden ganz geboren und willst mich lehren. Nächste Superlativ in Vers 35. Man schmeißt ihn aus der Synagoge raus und dann? Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand. Was bedeutet es, wenn die Bibel sagt, als er ihn fand? Was muss Jesus gemacht haben? Er muss ihn gesucht haben. Jetzt könnte man sagen, ja, gab es aber schon mal, Dominik. Wer weiß die Geschichte? Wen hat Jesus noch gesucht, den er gesund gemacht hat? Gibt nur noch eine Geschichte. Weil normalerweise gibt es dann gleich nächstes Kapitel und man hört entweder von dem Geheilten gar nichts mehr oder der taucht irgendwann ein paar Kapitel auf und bedankt sich noch in einer Form oder ist plötzlich gegen Jesus. Aber es gibt tatsächlich noch eine Geschichte, da findet Jesus auch nochmal den Geheilten. Wer weiß es? Den Mann am Teich Bethesda, der 38 Jahre krank ist. Und wo fand er ihn? Im Tempel. Und was macht er zu ihm? Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres passiert. Man kann gar nicht glauben, dass es noch was Schlimmeres wie 38 Jahre bettlägerisch gibt. Ja? Aber bei diesem Mann, da kam er nicht, um ihn noch zu warnen. Bei diesem Mann kam er einfach noch um irgendwas. Man denkt, was fehlt denn jetzt dem noch? Der hat doch schon alles geschafft. Jesus geht hin und sagt, glaubst du an, Geschwister, und jetzt kommt was Trauriges, weil die Hälfte der Bibeln, die wir hier wahrscheinlich in dem Raum haben, warum gab es diese Geschichte nochmal, damit wir an wen glauben sollen? An den Sohn Gottes. Aber die Menschen es nicht ertragen wahrscheinlich. Hat man natürlich hier in der Hälfte der Bibel, könnt ihr ja nachprüfen. Wir können ja mal kurz den Spaß machen. Bei wem steht denn in seiner Bibel Sohn des Menschen? Hand hoch. Nur bei dir, Hans Martin? Das glaube ich nicht. Echt? Also es gibt bei fast jede dritte Bibel steht bei Sohn des Menschen. Wörtlich heißt es an den Sohn Gottes. Aber von fast allen Bibeln ist fast die Hälfte nur noch Sohn des Menschen. Weil es für die Menschen einfacher ist zu sagen, ich glaube lieber an den Mensch Jesus Christus als
glaubst du an den Sohn Gottes? Das ist der Punkt, warum Pharisäer Steine werfen.
Wer es nicht glaubt, kann einfach eine Seite weiterschlagen. Kapitel 10 ist das nächste Mal, warum sie Jesus steinigen wollen. Kapitel 10, muss jetzt nur gucken, ist nicht unser Thema. Vers 31, da hoben die Juden wieder, Achtung, da ist das Wort, wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus fragt, warum, wieso, und jetzt sagt er es, Vers 34, weil ich euch gesagt habe, Vers 36, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Das war das Problem. Gehen wieder zu Kapitel 9. Was macht dieser Blindgeborene? Er fragt erstmal, wer ist es? Jesus sagt, du hast ihn gesehen und der mit dir spricht. Und jetzt der nächste Glaubensschritt von dem jungen Mann. Er betet an Ort und Stelle an. Nicht nur, dass er sagt, ich glaube, Klammer auf, aber ich muss jetzt nichts tun, damit es niemand sieht, wa? Ich weiß ja, in welcher brenzlichen Situation ich gerade bin. An Ort und Stelle betet er Jesus an. Schon mal nachlesen, dass Petrus direkt vor Jesus niederkniete, ja, als es Wunder mit den Fischen war. Sonst liest man es kaum, oder? Und nochmal, hier ist der Blindgeborene schon längst wieder sehend. Es konnte ihm keiner mehr nehmen. Also ich kann es noch verstehen, wenn jemand sagt, naja, ich bete jeden an, Hauptsache ich werde wieder gesund. Aber er ist schon längst wieder gesund. Er kann schon sehen, er müsste es jetzt nicht machen. So wie die Aussätzigen, die sind immer zurückgekommen, die Neun. Sie waren ja schon frei. Vorher waren sie bereit, umzukehren und zu Jesus zu gehen und sagen, könntest du bitte. Aber als sie frei waren, waren Neun nicht bereit, den ganzen Weg wieder umzukehren. Dieser Mann ist jetzt bereit, vor Ort und Stelle Jesus anzubeten. Jetzt kommt die grausame Geschichte, die Pharisäer kriegen es mit. Sie sagen, wir sind wir wohl auch blind? Ihr kennt's. Aber mein Punkt ist Vers 39. Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Aber in Johannes Kapitel 3, Vers 17 heißt es doch, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Jetzt sagt er, dazu bin ich doch ausgesandt worden fürs Gericht. Ja, was stimmt denn jetzt? Wenn jemand so eine Offenbarung zuteil wird, wie es diesen Leuten passiert ist, dass sie Gott gesehen haben, seine Wunder erlebt haben, schwingt natürlich Gottes Gericht mit, wenn du es ablehnst. Denn du machst den zum Lügner, der dir diese Sachen aufgezeigt hat. Kann es auch bei uns sein? Wer sind wir? Volk von Laodicea, Volk des Gerichtes. Ist bei uns auch irgendeine Offenbarung zuteil, die fast zu keinem Zeitalter der Welt war? Wir haben heute die Botschaft bekommen, was Jesus für uns im Allerheiligsten tut. Es war im Mittelalter fremd, diese Botschaft, die kannte man gar nicht. Dass Jesus deine und meine Sünde aus dem Heiligtum für immer entfernen möchte. Wir erkennen sogar, in welcher Zeit wir jetzt leben, Offenbarung 6, Vers 13, wo die Sterne vom Himmel fallen, wo das große Erdbeben ist, wie der Mond wie Blut wird. Dass danach aber nichts mehr kommt. Zeit des Endes. Ja, das bringt auch ein Gericht mit sich. Wie entscheidest du dich? Wie
nimmst du diese Wahrheiten an?
Glaubst du?
Nimmst du diese Punkte, die dieser Blindgeborene, es fing ganz einfach an mit Gehorsam, dann mit Bekenntnis, dann mit Trübsal, aber in der Trübsal weiter deine Bekenntnisse abgeben.
Und dann kam der nächste, glaubst du an den Sohn Gottes? Das heißt Offenbarung. Das heißt, Gott zeigt dir noch viel tiefere Dinge auf. Schwester, was sagt Jesus? Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Hätte Gott es den Pharisäern unmöglich gemacht, diese Geschichte zu verstehen, wären sie ohne Sünde, sagt Jesus. Aber weil ihr selbst sagt, wir sehen. Kommt euch das bekannt vor? Wer sagt auch, wir sind reich? Obwohl Jesus vorher und dann Zwischenspalt. Aber weil ihr sagt, ich bin reich. Laodicea. Dann sind wir wie die Pharisäer. Es wird uns nichts bringen, diese Offenbarung in der Zeit, wo wir leben. Diese Wahrheiten. Wir werden ausgespien werden. So wie Jesus auch in dieser Gemeinde sagt, ja, er hält sie in der Hand, das stimmt, Offenbarung 1, er hält alle sieben in seiner Hand, richtig? Aber wo befindet sich Jesus in der siebten Gemeinde? Ich stehe draußen vor der Tür, nicht in der Tür. Wo war Jesus hier? War er in der Synagoge? Nee. Der ist rausgeschmissen worden, der Blindgeborene. Und Jesus hatte zuvor was? Die Flucht aus dem Tempel ergriffen, damit ihm kein Stein trifft. Geschwister, wenn wir nicht wirklich ehrlich bezeugen, dass wir auf dem Holzweg sind, dass wir wirklich Gottes Gnade brauchen, und dann nehme ich mich als allerersten mit rein, dann wird mir diese tollen Offenbarungen Gottes, der Geist der Weissagung wird mir nichts bringen. Wir lesen zum Abschluss noch einen Text, wo die Geschichte ganz anders verlaufen wäre mit Jesus, mit den Juden, mit den Israeliten. Ganz anders. Johannes Kapitel 7, Vers 13. Niemand, Geschwister, sind traurige Worte. Niemand jedoch sprach öffentlich von Jesus aus Furcht vor den Juden. Komm, wir gehen nur fünf Kapitel weiter. Kapitel 12, Vers 42. Auch von den Obersten glaubten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Könnt ihr euch vorstellen, diese zwei Gruppen, das Volk und die Obersten, wenn sie ernst gemacht hätten, wenn sie wie der Blindgeborene gehandelt hätten, im Angesicht der Pharisäer zu sagen, wir bezeugen, was wir gesehen und gehört haben, dann hätte vielleicht Israel als Nation nicht untergehen müssen. Ja, Jesus wäre anders zu Tode gekommen für dich und für mich, keine Frage. Aber nicht durch Israel, nicht durch die Juden. Und das ist auch übrigens der Hauptgrund, warum man das Gold von Jesus nicht kauft. Johannes 5, Vers 44. Wir haben bei meiner letzten Predigt erfahren, wie man Gold kauft. Hier ist ein Text, der uns zeigt, wie ich Gold von Jesus ablehne. Johannes 5, 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt.
und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht.
Jesus sagt, es ist unmöglich, dass du glaubst. Kannst auch gar nicht glauben. Wenn du Ehre von Menschen suchst, kannst du nicht glauben. Wer sagt, okay, dieser Text kann man nicht als einzeln hernehmen, können wir Johannes 12 nochmal lesen zum Abschluss. Johannes 12, 42 und 43, wir hatten es gerade gelesen. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Weil? Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Ganz einfach. Geschwister, ich wünsche uns, dass wir wie dieser Blindgeborene geistig sehen können, Glauben von Jesus kaufen, wie dieser Blindgeborene, den sein Glaube immer gewachsen ist. Am Anfang war Jesus irgendeiner, er kannte ihn nicht. Danach war er plötzlich ein Prophet, danach sagt er, ich will sein Jünger werden, und am Schluss offenbart sich Jesus ihm, glaubst du an mich, an den Sohn Gottes? Und er sagt ja und betet ihn an. Das wünsche ich uns. Amen.
Lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Geschichte von dem Blindgeborenen hast aufschreiben lassen, damit wir erkennen, was es bedeutet, wenn dein Sohn sagt, ich bin das Licht der Welt. An diesem Blindgeborenen sehen wir, wie du das Licht wirksam wurdest, dass du ihm hast erstmal das Augenlicht geschenkt, aber dann durch immer zunehmenderen Glauben ihm auch das geistliche Sehvermögen geschenkt hast. Vater, wir brauchen dieses geistliche Sehvermögen in Laodicea. Augensalbe. Bitte helfe uns, dass wir mit dir und deinem Sohn Jesus Christus Erfahrungen machen, Herr, die uns festhalten an dir. Komme, was kommen mag. Dass wir dann auch bereit sind, selbst wenn man uns aus den Synagogen rausschmeißen würde, selbst wenn wir nicht kaufen und verkaufen dürfen, dass wir an diesen Erfahrungen, die wir mit dir gemacht haben, festhalten, wie dieser Blindgeborene. Hab Lob und Dank dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.